Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ob es gute und schlechte Montagsdemos gibt, darüber sprechen wir gleich, nachdem sich die Linke darüber streitet, ob es eine gute Idee sein kann, künftig montags womöglich gemeinsam mit Rechten auf die Straße zu gehen. Wie der Rechtsextremismus und Rassismus sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, damit befasst sich eine Podiumsdiskussion, von der wir auch berichten. Und wir schauen aber auch nach Salzburg, wo bei der letzten Schauspielpremiere dieser Saison der Iphigenienstoff neu interpretiert und uraufgeführt wird. Montagsdemo, das ist ein historischer Begriff, der ursprünglich für die friedliche Revolution der Ostdeutschen steht, der dann aber von rechts gekapert wurde, Stichwort Pegida und Co. und um den es jetzt von links kommend Streit gibt. Sören Pellmann, Ostbeauftragter der Linksfraktion im Bundestag, hat kürzlich zu Montagsdemos aufgerufen gegen die steigenden Energiepreise und die Gasumlage. Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow wiederum lehnt das entschieden ab und fordert, dass die Linke sich ganz klar von den Rechten, die auch schon wieder Montagsdemos planen, abgrenzen müsse. Ich bin jetzt mit Martin Machowetz verbunden, dem ehemaligen Chef der Ostseiten der Zeit und dem jetzigen Chef des Ressorts Streit. Hallo, guten Abend, Herr Machowetz.
Hallo, guten Abend.
Montagsdemos, die sind ja schon quasi seit 30 Jahren sozusagen Bezugspunkt von ostdeutscher Protestkultur. Wie nehmen Sie denn diese aktuelle Auseinandersetzung wahr? Was braut sich da wahrscheinlich zusammen?
Ja, das ist schon total interessant, dass kaum wird von Montagsdemos geredet, hat so jeder eine andere Fantasie dazu und jeder eine andere Vorstellung, was da sich hinter verbergen könnte. Es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass ja gerade in Verbindung mit dem Wort Spaziergang der Montag so ein bisschen in Verruf gekommen ist in den letzten Jahren, ne? Weil sich ja auch die Pegida-Bewegung zum Beispiel in Dresden den Montagabend ausgesucht hatte, um da die Montagsspaziergänge zu machen. Gleichzeitig haben wir die DDR-Referenz, die natürlich auch diese Pegidisten damals versucht haben, für sich zu nutzen, weil einfach die Montagsdemos die Demos waren, die die DDR zu Fall gebracht haben. Und deswegen ist das einfach ein sehr schillernder Begriff. So, und dass wir jetzt alle drüber reden, was da wohl kommt, liegt natürlich daran, dass es eine große Sorge gibt, dass sich in Deutschland angesichts hoher Preise, angesichts von Kriegsangst, angesichts, keine Ahnung, von möglicherweise einem Winter, wo wir schlimmstenfalls in der Kälte sitzen werden, einfach ja eine Angst entwickelt. Man Furcht hat, dass da Aufwallungen passieren.
Aber ist das nicht auch einfach von den Linken ein bisschen ungeschickt oder unsensibel, ausgerechnet montags so Demos aufzurufen und sich dann eben womöglich mit ausländerfeindlichen Rechten in einer Reihe da auf der Straße zu finden? Oder ist die Idee eigentlich ganz gut, dass man sagt, ja, wir wollen den Montag quasi nicht denen überlassen und wollen den neu definieren?
Ja, ich bin da ehrlich gesagt entspannt. Also Pegida hat sich den Montag sozusagen zu greifen versucht und zum eigenen Protesttag umfunktioniert. Aber es gehört denen ja nicht. Es gehört überhaupt gar niemandem. Der Montag ist ein Wochentag, an dem man demonstrieren kann, wie an jedem anderen auch. Der Montag ist übrigens für Demonstrationen ein sehr praktischer Wochentag. Wer mal eine Demo organisiert hat, weiß, dass das viel leichter ist, montags Leute auf die Straße zu bringen als irgendwie samstags oder freitags. Und diese historische Anleihe, die das hat, die ist ja gerade für Linke etwas sehr Starkes, weil das, was da 1989 passiert ist, diese Emanzipationsbewegung, dieses Niederringen eines Regimes, dieser Freiheitsaufbruch und diese ganze Aufladung, es ist ja sehr verlockend, sich das zu eigen zu machen. Deshalb, ich bin da entspannt. Ich habe auch wenig Furcht, dass das dann irgendwie nur, weil es montags stattfindet, irgendwie von Rechten gekapert werden könnte. Viel interessanter ist eigentlich was anderes, nämlich diese Diskussion zeigt ja, dass wir gar nicht wissen, wer da und wie da im Herbst oder im Winter möglicherweise auf die Straße gehen wird, denn Protest gegen hohe Energiepreise, gegen Inflation, gegen Gasmangel, gegen Regierungspolitik jetzt in dieser Zeit, das ist eben einfach nicht per se links oder rechts, sondern das ist einfach total interessant, was für eine Melange sich da jetzt finden wird, falls es zu diesem Protest kommt.
Aber all diese Probleme, die Sie gerade genannt haben, die kommen ja auf ganz Deutschland zu. Was ist denn im Osten anders?
Ja, das stimmt. Die Probleme kommen auf ganz Deutschland zu. Ich glaube auch nicht, dass falls es Proteste geben wird, die sich nur auf den Osten beschränken. Was wir im Osten halt haben, ist eine andere Neigung zu Protest. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Es gibt eben eine sehr spezifische ostdeutsche Protestgeschichte. Man geht schneller auf die Straße, man regt sich schneller auf, könnte man sagen. Man hat, das zeigen ja viele soziologische Untersuchungen, in Ostdeutschland einfach ein geringeres Urvertrauen in die Institutionen, ein geringeres Urvertrauen in politische Entscheidungsträger und stellt die Dinge tendenziell früher in Frage, und deswegen sind die Ostdeutschen in den vergangenen Jahren halt auch immer mal wieder auf die Straße gegangen, als die Westdeutschen noch relativ ruhig sozusagen auf ihren Sofas gesessen haben. Ich finde das nicht problematisch. Ich meine, auch auf die Straße zu gehen ist ja eine sehr legitime Ausdrucksform in einer Demokratie. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es in diesem Winter in Ostdeutschland wieder ein bisschen schneller geht mit den Protesten, möchte aber auch gleichzeitig davor warnen, dass wir jetzt schon anfangen, irgendwie die Proteste so regelrecht herbeizusehnen. Ja, das ist sozusagen aus journalistischer Sicht relativ verlockend, dass wir jetzt schon fragen, Mensch, was wird denn da passieren? Was wird denn da wohl kommen? Viele Politiker lassen sich jetzt schon auf diese Argumentation ein. Ja, Annalena Baerbock zum Beispiel hat das ja relativ früh gesagt, dass man möglicherweise da mit großen Protesten rechnen müsse. Und ich verstehe das auch. Ich finde es auch gut, dass man es ernst nimmt, dass das eben eine Lage ist, in der es Aufwallungen geben kann und dass man sich auch fragt, hey, wie werden wohl die Bürger reagieren, wenn jetzt die harten Zeiten kommen? Aber vielleicht passiert das auch nicht. Ja, also ich würde jetzt nicht, nur weil es Zumutungen gibt, ganz sicher davon ausgehen, dass die Leute auf die Straße gehen werden und wir hier völliges Chaos erleben. Wie man die Proteste in der Vergangenheit immer mal wieder kleiner machen und verhindern konnte, war ja, dass man einfach gezeigt hat, dass man politische Probleme löst, dass man was verstanden hat, dass man eine Sache angeht. Und ich glaube, auch wenn die Energiepreise steigen, könnte es durchaus sein, dass, wenn die Bürger das Gefühl haben, dass ein Minister wie Robert Habeck oder auch der Bundeskanzler sich wirklich reinhängen und Lösungen für diese politische Frage präsentieren und ihre Entscheidungen erklären, dann ist nicht gesagt, dass die Leute auf die Straße gehen müssen. Dann kann es auch sein, dass die Leute sagen, ja, es ist Mist, was hier gerade passiert in Deutschland und in der Welt, aber wir verstehen es.
Aber wenn die jetzt doch montags alle durcheinander auf die Straße gehen, dann ist immer schnell in der Öffentlichkeit die Rede von guten und schlechten Demos. Wie sehen Sie das? Was würden Sie sich für eine Art von Protest wünschen, wenn es denn welchen geben sollte?
Naja, was man sich bei Protest natürlich wünscht, ist, dass es gewaltfrei abläuft. Was man sich bei Protest wünscht, ist eine gewisse Zivilisiertheit. Das muss jetzt irgendwie nicht super brav sein, aber man hofft natürlich schon, dass es nicht wie zu einer späteren Phase von Pegida zum Beispiel dann auch einfach zu Sprüchen, Plakaten und Aufforderungen kommt, die halt einfach sich nicht gehören in einer Demokratie. Ja, ich denke da irgendwie, keine Ahnung, wir hatten da Leute, die sind mit Galgen, an denen die Namen von Politikern standen, durch die Gegend marschiert. Sowas möchte niemand ernsthaft sehen. Ansonsten ist natürlich eine Demonstration eine Demonstration, und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht ständig in gute und schlechte Demo-Ziele einteilen und keine Ahnung, uns total freuen, wenn es eine ganz große Friday for Future-Demo gibt und andererseits jetzt plötzlich ganz skeptisch sind, wenn die Leute angesichts hoher Energiepreise und angesichts einer Politik, mit der sie vielleicht unzufrieden sind, auf die Straße gehen. Das hat beides seine Berechtigung, ist beides wichtig in der Demokratie. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Probleme, die wir jetzt erleben, auch resultieren aus politischen Entscheidungen und auch aus schlechten politischen Entscheidungen. Klar, der Krieg wurde von Putin angefangen, aber wir haben in Deutschland auch viele Fehler gemacht. Wir haben uns zu eng an Russland gebunden, was die Gasversorgung angeht. Wir haben viele, viele Jahre von billigem russischem Gas profitiert. Wir haben unsere Gasspeicher verkauft. Wir sind erst aus der Atomkraft ausgestiegen und dann aus der Kohle, aber haben die Erneuerbaren nicht ausgebaut. Also es gibt ja auch wirklich berechtigte Gründe für Bürger zu sagen, hey, ehrlich gesagt, so haben wir nicht gewettet. Das ist irgendwie kein gutes politisches Handwerk. Und wenn man darüber Protest zum Ausdruck bringen möchte, dann gehört das auch dazu.
Martin Machowetz, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen. Dankeschön.
Danke sehr.
30 Jahre ist es her, dass in Rostock-Lichtenhagen Hunderte von Rechtsextremen über Tage und unter Beifall der Bevölkerung geflüchtete Roma und vietnamesische Vertragsarbeiter terrorisiert haben. Und im gleichen Jahr wurden bei einem rechtsextremen Anschlag auf zwei Häuser in Mölln 3 Menschen getötet und 9 weitere schwer verletzt. Die Bundesstiftung Aufarbeitung hat aus diesem Anlass heute zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Titel: Braune Landschaften, Kontinuitäten von Rassismus Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland im Spiegel deutscher Teilung und Einheit. Malte Henning aus unserem Landesstudio war für uns bei dieser Veranstaltung dabei. Worüber wurde da genau gesprochen? Was haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da diskutiert heute Abend?
Also es ging ein bisschen darum, Perspektiven zu weiten, auch Perspektiven zu verändern, ganz grundsätzlich zum Thema Rassismus in unserer Gesellschaft. Aber auch, es ging auch um Perspektiven auf Erinnerung. Es ging zum Beispiel um die Frage, wie kann und wie soll erinnert werden, zum Beispiel an rassistische Anschläge in Deutschland. Ifrem Aslan, das ist einer der Teilnehmer, er selbst ist Betroffener des Anschlags in Mölln vor fast 30 Jahren. Inzwischen arbeitet er als Bildungsreferent und Autor und er fordert einen anderen Blickwinkel des Erinnerns.
Wir beschäftigen uns immer mit der Perspektive der Täter und Täterinnen und schauen uns die Perspektive derer nicht an, um denen es geht. Es geht um die Betroffenen, es geht um die Überlebenden, es geht um die Opfer, die auch gestorben sind. Und wenn wir ein Gedenken sozusagen uns realisieren wollen oder eine Gedenkkultur schaffen wollen in Deutschland, die auf Augenhöhe mit Betroffenen sein soll, eine solidarische Gedenkkultur, dann muss es auch mit denen auf Augenhöhe abgestimmt werden.
Und ihm geht es dabei auch vor allem darum zu sagen, wie er es selber ausgedrückt hat, die Hoheit über das Gedenken, das gilt den Betroffenen und nicht den Institutionen. Er hat zum Beispiel erklärt, dass eine Kranzniederlegung ihm selbst jetzt nicht so viel bedeutet, aber es bedeutet ihm viel mehr, wenn die Menschen ihm zuhören, wenn sie ihm Fragen stellen. Und zu dieser Perspektive, da hat auch Zustimmung gekommen von fast allen anderen PodiumsteilnehmerInnen. Eine davon ist zum Beispiel Ave Tesfayesus. Sie ist seit dieser Legislaturperiode Abgeordnete für die Grünen im Bundestag und sie hat auch die Bedeutung betont von der Perspektive der Betroffenen beim Erinnern, beim Gedenken.
Weil im Grunde genommen machen wir ja sowas auch, um die jeweiligen Gruppen, für die wir das machen, sichtbar zu machen. Und wir können nicht an ihnen vorbei planen. Wir können nicht die DDR-Geschichte vorbei an den Menschen machen, die in der DDR aufgewachsen sind. Wir können nicht Migration und Anschläge auf Migranten vorbei an diese Menschen machen.
Also es geht den Teilnehmern vor allem bei den Perspektiven des Erinnerns darum, dass die Betroffenen, dass die Opfer in das Erinnern mit einbezogen werden.
Also ums Erinnern ging es, ums Gedenken, ums Richtige. Aber im Titel der Veranstaltung, da ging es ja auch ganz explizit um Rassismus, um Rechtsextremismus. Was haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer denn da so erzählt?
Ja, im Beschreibungstext zur Veranstaltung, da wird auch auf eine Studie des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors hingewiesen. Und ein Ergebnis, beziehungsweise zwei Ergebnisse davon sind unter anderem, dass Rassismus eine weit verbreitete Erfahrung in Deutschland ist und dass rassistische Wissensbestände und Vorstellungen in dieser Gesellschaft tief verankert sind. Und von prägenden Erfahrungen mit Rassismus berichten dann auch die Teilnehmenden, so zum Beispiel Angelika Nguyen. Sie ist Filmemacherin und Publizistin in der DDR aufgewachsen, 1961 geboren, und sie erzählt Folgendes.
Für mich lebensprägend waren ab dem ersten Schultag meine Rassismuserfahrungen. Und sicher auch noch andere Dinge, aber das hat für immer meinen Blick auf alles geprägt. Auf die Gesellschaft, auf Deutschland, auf die Welt.
Und Nguyen hat dann eben auch betont, dass genau diese Perspektiven sichtbar gemacht werden müssen. Sie hat auch gesagt, dass Sprache eine ganz wichtige Rolle spielt. Sie hat zum Beispiel erwähnt, dass früher von den Krawallen in Rostock-Lichtenhagen gesprochen wurde, obwohl es, wie andere Teilnehmende auch bestätigt haben, rassistische Pogrome letztendlich waren. Und das hat auch Ibrahim Aslan bestätigt. Er hat wiederum deswegen gefordert, dass Betroffene in diese Perspektiven auch in Mediendiskurse einbezogen werden müssen, dass eben solches sprachliches Framing anders gelegt wird, anders gesetzt wird. Und die Bundestagsabgeordnete Ave Tesfayesus wurde daraufhin gefragt, was kann denn die Politik tun? Und sie hat dann gesagt, einen Schritt davor musste man eigentlich ansetzen. Denn es geht darum, dass auch in der Politik mehr Repräsentantinnen und Repräsentanten mit diesen Perspektiven sein müssten.
Da sind wir vielleicht auch einfach zu wenig in der Politik. Also Migranten, POCs sind zu wenig in der Politik, um auch diese Forderung mal zu stellen. Es ist ja immer die Frage, wer hat die Macht? Wer gestaltet?
Und sie selbst hat dann übrigens auch noch erklärt, dass nach den Anschlägen in Hanau für sie der Punkt erreicht war, wo sie gesagt hat, sie will jetzt in die Politik gehen, sie will ihre Perspektive dort einbringen.
Also eine Möglichkeit ist, in die Politik zu gehen, wenn man wirklich was verändern will. Aber was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Wurde darüber auch gesprochen?
Durchaus, darüber wurde gesprochen. Zum Beispiel die Filmmacherin Angelika Nguyen. Sie meint, es geht auch um Erzählungen und Geschichten. Also Erzählungen, Geschichten, die wir in unserer Gesellschaft lesen, sehen oder hören. Weil oft, so hat sie argumentiert, sind das eben Perspektiven, wo viele Menschen gar nicht vorkommen oder wenn sie vorkommen, nur verzerrt. Und das will Angelika Nguyen auch ändern.
Dass Lebenswirklichkeiten, die irgendwo fern von der Gesellschaft existieren, aber mittendrin eigentlich existieren, ja, dass die sichtbar gemacht werden in Erzählungen. Und das finde ich so ein ganz wichtiger Punkt, dass Klischees aufgelöst werden, dass Stereotype aufgelöst werden, weil dadurch entsteht für mich so eine Art auch so Vorurteilswelt, ja, also Bilder, wie Menschen aus bestimmten Menschengruppen angeblich sind.
Also es geht letztendlich darum, dass auch Kulturperspektiven weiter kann. Es geht aber auch darum, das wurde auch von Teilnehmern erklärt, dass Menschen, die jetzt nicht in ihrer unmittelbaren Lebensrealität mit Rassismus betroffen sind, dass die sich engagieren können, dass die Unterstützung leisten, aber nicht ohne die Perspektive der Betroffenen aus den Augen zu verlieren. Das sagt zum Beispiel Valentin Hacken vom Bündnis für Zivilcourage Halle gegen Rechts.
Zu schauen, was können denn wir nun machen, um diese Menschen zu unterstützen? Was gibt's für Bedürfnisse, was gibt's zum Beispiel für einen Jahrestag für Wünsche, und dann ist es unsere Position zu gucken, okay, was können wir davon supporten? Es kommt dann zum Beispiel an so einem Tag eben nicht darauf an, dass wir als Bündnis für Zivilcourage denken, was an so einem Tag passieren muss.
Also am Ende haben auch alle Teilnehmer letztendlich einstimmig noch einmal erklärt, es geht vor allem darum, mehr zuzuhören und dadurch mehr Perspektiven zu erweitern und zuzulassen in unseren gesellschaftlichen Diskursen.
Malte Henning war das. Vielen Dank für diese Eindrücke von einer Podiumsdiskussion der Bundesstiftung für Aufarbeitung. Heute Abend gab es bei den Salzburger Festspielen die letzte Schauspielpremiere, und die widmet sich einem historischen Stoff, dem Drama der Iphigenie, wobei das Ganze auch als Uraufführung angekündigt worden ist. Wie das geht, das hat die polnische Regisseurin Ewelina Marciniaks schon mit ihrer Neufassung der Jungfrau von Orleans gezeigt, mit der sie zum Theatertreffen eingeladen war. Martin Thomas Pesel war auf der Perner Insel in Hallein dabei bei dieser Uraufführung. Herr Pesel, in der antiken Tragödie von Euripides, da ist Iphigenie ja das Opfer per se, aber offenbar hat sich die Regisseurin nicht allein mit dieser Fassung zufrieden gegeben. Da werden noch Racine und Goethe genannt. Was haben Sie denn da heute für eine Iphigenie gesehen?
Ja, nochmal eine ganz andere, nämlich in der Tat die Uraufführung dessen, was man heute mitunter eine Überschreibung nennt, zum Teil jedenfalls. Es tauchen vereinzelt auch Zitate aus den diversen Vorlagen auf. Die Figuren heißen Klytämnestra und Achilles und eben Iphigenia. Und es ist ihnen bewusst, nach wem sie benannt sind. Stefan Stern springt einmal aus seiner Rolle als Menelaos raus und erzählt, wie es für ihn war, einen Pädophilen zu spielen und so weiter. Aber das gehört natürlich alles zum Konzept, und das sieht vor, dass Ewelina Marciniak ihre Landsfrau, die Autorin Joanna Bednarczyk, ein Stück schreiben ließ, in dem es ums Opfern gehen sollte, auf Basis des Iphigenie-Stoffes. Und in diesem Stück wird also grob eine moderne deutsche Familie behauptet. Die Tochter Iphigenia ist 21, eine begabte junge Pianistin. Ihr Vater Agamemnon, den sie sehr vergöttert, hat sie mit der Liebe zur Musik vertraut gemacht. Die Mutter ist Schauspielerin, Klytämnestra. Und die Opferung der Iphigenia im ersten Teil, im größeren ersten Teil, besteht im Wesentlichen darin, dass Iphigenia eines Tages erzählt, wie sie von ihrem Onkel Menelaos seit ihrer späten Kindheit sexuell missbraucht wurde und dass ihre Eltern einen MeToo-Skandal vermeiden wollen und sie dazu bringen, damit nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Und daraufhin bricht sich Iphigenia ein paar Finger und spielt nie wieder Klavier.
Also könnte man das so interpretieren oder so sagen, dass die Regie und auch dieses Stück den Iphigenie-Stoff als Familiendrama von heute interpretiert?
Ja, so wird der Stoff interpretiert, und damit liegt die Autorin Joanna Bednarczyk zur Hälfte ja auch goldrichtig, denn im Grunde genommen handelt es sich beim Original von Euripides auch um ein Familiendrama. Da wird Iphigenie geopfert, damit die Winde günstig stehen für ihren Vater, den Kriegsherrn, der Troja angreifen will. Aber es braucht tatsächlich viele Worte und Manöver auf dem Reißbrett, um diese Geschichte einigermaßen unbeschadet in die Gegenwart zu retten. Das Irritierende dabei ist, dass es den Macherinnen gar nicht darum zu gehen scheint, eine plausible moderne Geschichte und greifbare Figuren zu erzeugen. Der Text, also zumindest die Übersetzung von Olaf Kühl, ist weit entfernt von Alltagssprache. Iphigenia sagt nicht 10 Jahre, sondern ein Jahrzehnt. Der junge Fußballer, mit dem sie ausgeht, Achilles, der kennt plötzlich wie selbstverständlich die griechische Mythologie so gut, dass er ein Charadespiel mit den Gestalten daraus veranstalten kann. Und alle verhandeln ständig die tiefgreifendsten Themen mit einer geballten Eloquenz, wie sie im echten Leben in keiner Familie vorkommt, als eine Familie aus lauter kleinen Freuds.
Und was setzt die Regisseurin Evelina Marciniak dem so an Bildern entgegen? Denn sie ist ja schon häufiger ausgezeichnet, und weil sie so bildstark und sinnlich inszeniert. Wie ist das hier? Was passiert da auf der Bühne in Salzburg?
Sinnlichkeit ist vorhanden. Ja, Bilder gibt es zu sehen, teilweise sehr tolle Bilder. Teilweise sind sie voller Pathos. Am Ende brennt ein Klavier. Und eigentlich braucht Marciniak dazu wenige Mittel. Es gibt einen großen Spiegel, der manchmal so raffiniert geneigt wird, dass es so aussieht, als wäre eine weitere Person auf der Bühne, nicht nur einfach eine Spiegelung. Apropos Spiegelung, Iphigenia wird nicht nur von Rosa Thormeyer dargestellt, sondern auch von ihrer Mutter Oda Thormeyer, beide im Ensemble des Hamburger Thalia Theaters. Die sind meist genau gleich angezogen und aus der Ferne gar nicht zu unterscheiden. Also dieses Zwillingsmotiv, ein sehr psychoanalytischer, symbolischer Zugang. Auf der Bühne gibt es Wände mit so sphärisch abstrakten Projektionen und davor eigentlich nur ein breites, leeres Podest mit einem Klavier, einem Flügel drauf. Und dann, als die Handlung 20 Jahre nach vorne springt, findet vor den Augen des Publikums ein äußerst aufwendiger, aber nicht besonders spektakulärer Umbau statt. Das Podest wird zur Hälfte weggeräumt und ein Klavier wird durch ein anderes, gleichaussehendes ausgetauscht. Das leuchtete mir nicht ganz ein. Also Sinnlichkeit und Sinn wechseln sich ab mit Momenten, in denen beides nicht so ganz aufgeht.
Also hat das funktioniert für Sie oder nicht, dieser Brückenschlag ins Jetzt zu den Frauen und Familien von heute mit diesem antiken Stoff?
Nicht so leicht zu beantworten. Ja, es ist ein erstaunlicher Abend, weil er so unrund ist. Er hat mich immer wieder verloren, aber dann auch wieder zurückgeholt. Wenn Sie mich jetzt zu einer kurzen Antwort zwingen, dann müsste ich sagen, es hat überhaupt nicht funktioniert. Aber ich erkenne an und habe sogar einen gewissen Respekt davor, wie die Regisseurin diesem zu viel, diesem Pathos, dieser Unvollkommenheit auch einfach ihren Lauf lässt. Und dann führt das dazu, dass plötzlich mal etwas richtig gut funktioniert. Am Schluss zum Beispiel, als Iphigenia und ihr Bruder Orest sich nach langer Zeit zufällig begegnen, wie dieses Wiedererkennen herbeigeführt wird. Das ist sehr schön und subtil und poetisch aufgelöst. Nix war es jedenfalls für das kulinarisch verwöhnte Salzburger Festspielpublikum. Der Applaus fiel äußerst kurz aus, aber die Produktion geht im Herbst ans Thalia Theater nach Hamburg und dort erreicht sie dann vielleicht eher die Kopfmenschen, an die sie sich richtet.
Martin Thomas Pesel über die Uraufführung bei den Salzburger Festspielen Iphigenia. Inszeniert hat das Ganze Evelina Marciniak. Und die nächsten Vorstellungen sind am Freitag und am Sonntag jeweils um 19.30 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jädicke.
Einem zuletzt als judenfeindlich kritisierten Werk bei der Documenta in Kassel soll umgehend eine Erläuterung beigefügt werden. Das teilten die Organisatoren mit. Die Arbeit »All Mining is Dangerous« zeigt eine Person mit Geldsäcken und langer Nase. Sie trägt eine Kopfbedeckung, die einer Kippa gleicht. Diese wurde später überklebt. In der beigefügten Erklärung weist die künstlerische Leitung, das Kuratorenkollektiv Juan Grupa, die Vorwürfe gegen die Arbeit zurück und verteidigt deren Veränderung. Sie sei eine ästhetische Entscheidung, um auf den Kontext, in dem das Werk gezeigt wurde, mit Anerkennung, Sensibilität und Behutsamkeit zu reagieren. Jedem Künstler stehe es frei, sein Werk zu verändern. Es gehe nicht um Vertuschung, heißt es in der Erklärung. Die japanische Modedesignerin Hene Mori ist tot. Sie starb im Alter von 96 Jahren eines natürlichen Todes, das berichten Medien ihres Heimatlandes. Mori schaffte es mit ihren Entwürfen bis in die Pariser Haute Couture. Zu ihren Kundinnen gehörten etwa US-First Lady Nancy Reagan und Schauspielerin Grace Kelly. 1965 hatte sie ihre erste Kollektion East Meets West in New York vorgestellt und damals die traditionelle japanische Bekleidung, den Kimono, in die Modewelt eingeführt. Der Schmetterling hatte es ihr besonders angetan, darum auch ihr Spitzname Madame Butterfly. Das erläuterte heute die Journalistin Helene Nikita Schreiner in unserem Programm.
Der Schmetterling war einfach ihre größte Inspiration. Also auf vielen ihrer Designs sieht man, ja auch sehr 90er, dann so große paillettenbesetzte Schmetterlinge oder generell Schmetterlingsprints. Die Kleider sind aber auch so ein bisschen dem Schmetterling nachempfunden, würde ich es nennen. Also fließende Stoffe, sehr weite, lange Ärmel, die dann auch so ein bisschen vielleicht an Flügel erinnern können.
Hamburg startet einen Künstlerwettbewerb zum Umgang mit Deutschlands größtem Bismarck-Denkmal. Das teilte die Stiftung Historische Museen Hamburg mit. Künstler und Architekten seien aufgerufen, Ideen zu entwickeln, wie die geschichtlich belastete Statue am Hamburger Hafen in ihren historischen Kontext eingebettet werden kann. Ziel sei unter anderem, die Bezüge des Denkmals zu Kolonialismus, Diskriminierung und Fragen der sozialen Gerechtigkeit sichtbar zu machen. Der Wettbewerb ist Teil eines Projekts der Stiftung und der Hamburger Kulturbehörde, um die koloniale Geschichte der Stadt aufzuarbeiten.
Thomas Jädecke, vielen Dank für die Kulturnachrichten. 34 Jahre Gefängnis wegen einer Twitter-Nachricht, das klingt einfach nur unglaublich. Die saudische Aktivistin Salma al-Shebab hatte sich auf Twitter kritisch gegenüber neuen Verträgen der saudischen Regierung für öffentliche Verkehrsmittel geäußert und soll dafür tatsächlich 34 Jahre in Haft. In der arabischen Welt wird der Fall offenbar kaum kommentiert, anders als auf Social Media, wie Thilo Spanel berichtet.
Salma al-Shebab war alles andere als eine Ikone der Widerstandsbewegung. Laut dem Guardian hatte sie letzte Woche noch sage und schreibe 149 Follower auf Instagram und nur knapp 2.500 auf Twitter. Das ist alles andere als viel. Auf ihrem Account postete sie Bilder von ihren 4 und 6 Jahre alten Söhnen und schrieb über ihre Long-Covid-Symptome. Nur ab und zu teilte sie mal Tweets von saudischen Dissidenten. Doch dafür hat sie jetzt wohl eine der heftigsten Strafen in Bezug auf Meinungsäußerungen in der saudi-arabischen Justizgeschichte bekommen. Es gibt kein Recht auf freie Meinungsäußerung in Saudi-Arabien. Freie Meinungsäußerung ist in Saudi-Arabien einfach nicht existent. Dana Al-Mayouf, eine Aktivistin von Human Rights Watch, in einem Interview mit der Deutschen Welle. So schockierend der Umfang der Strafe ist, umso überraschender, dass sich in klassischen arabischen Medien, also in Radio und Fernsehen, kaum Reaktionen finden lassen. Doch vor allem bei Twitter ist unter dem Hashtag Freedom for Salma al-Shehab ein Sturm der Sympathie entbrannt.
Sie wird wegen einer Meinung zu 34 Jahren Haft verurteilt? Was für ein unfaires Urteil wegen ein paar Worten. Selbst IS-Mitglieder haben so eine Strafe nicht bekommen.
Sie wurde doch nur zu 34 Jahren Haft verurteilt, weil sie nach der Sichtweise von Bin Salman 3 Sünden begangen hat. Sie ist eine Frau, sie hat eine freie Meinung und sie kommt aus einem schiitischen Elternhaus.
Könnt ihr euch das vorstellen? Als eigentlich unbekannte Twitter-Userin zu einer der längsten Haftstrafen in der saudischen Geschichte wegen Meinungsäußerung verdammt zu werden? 34 Jahre der Freiheit beraubt zu werden? 34 Jahre die eigenen Kinder nicht zu sehen?
Dieses Regime traut sich doch nur Urteile mit solcher Brutalität zu verstrecken, die jeder Form von Gerechtigkeit entbehren, weil alle anderen schweigen.
Vor einem Monat war US-Präsident Joe Biden nach Saudi-Arabien gereist. Auch ein Schritt, um die Beziehungen zu normalisieren. Er hatte dafür viel Kritik geerntet. Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen warfen ihm vor, dass es den saudi-arabischen Kronprinzen dazu verleiten würde, jetzt erst recht gegen Kritiker vorzugehen, weil er keinerlei Gegenwind zu erwarten hätte. Salma hat diese unfaire Behandlung nicht verdient. Salma ist keine Terroristin. Salma hat sich Reformen gewünscht. So Dana Al-Mayouf von Human Rights Watch. Salma al-Shehab wird wohl nicht das letzte Opfer bleiben einer saudi-arabischen Kampagne gegen Twitter-Nutzer und Nutzerinnen. Interessant ist übrigens, dass Saudi-Arabien, auch wenn indirekt, bis vor kurzem einer der größten Anteilseigner an der Social-Media-Plattform war. Investoren hätten allerdings kein Mitspracherecht im alltäglichen Geschäft, heißt es, ganz offiziell, von Seiten Twitters.
Thilo Spanel berichtete über das unerhörte Urteil gegen die Aktivistin Salma al-Shehab. Was unsere Identität ausmacht und wie wir diesen vermeintlichen Kern unserer Persönlichkeit in Szene setzen, darüber wird ja nicht erst diskutiert, seit soziale Medien den Druck in puncto Selbstdarstellung enorm erhöht haben. Unter dem Titel »Fremde sind wir uns selbst« zeigt das Wuppertaler von der Heidt-Museum in einer neuen Ausstellung Porträts und Selbstporträts aus der eigenen Sammlung. Felicitas Böselager war schon dort.
Wer die Ausstellung »Fremde sind wir uns selbst« im von der Heidt-Museum in Wuppertal betritt, trifft sofort auf den intensiven Blick von Sanele Moholy. Ihr Selbstporträt hängt gegenüber des Eingangs. Es ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Moholy kniet auf dem Boden, trägt einen Kimono und scheint mit dem schwarzen Hintergrund zu verschmelzen. Die Fotografie gehört zu 6 Dauerleihgaben, die das von der Heidt-Museum in Wuppertal vor 1,5 Jahren von einem Sammler erhalten hat, erzählt die Kuratorin der Ausstellung Anna Storm.
Ich war damals sehr, sehr glücklich, diese Werke zu bekommen und habe mir gedacht, die sind so aktuell, die sind so wichtig. Sanele Moholy ist auch gerade sehr präsent und hat natürlich tolle Ausstellungen in England, aber auch in Deutschland ja in den letzten Jahren gehabt, dass ich gerne diese Werke sofort in einer Ausstellung auch zeigen wollte.
Das Thema dieser Ausstellung sei angesichts der Selbstporträts von Moholy sofort offensichtlich gewesen, sagt Storm. Es soll um den Menschen gehen, um seine Darstellung und Inszenierung. Dafür habe sie ganz bewusst Porträts und Selbstporträts aus der Sammlung ausgewählt und in 5 Themenräumen zusammengestellt.
Ich möchte zeigen, welche Zusammenhänge, welche Parallelen gibt es zwischen einerseits Malerei der klassischen Moderne, zwischen Fotografien aus den vielleicht 80er und 90er Jahren und dann zwischen diesen ganz zeitgenössischen, aktuellen Fotos. Denn die sind natürlich different und im ersten Moment haben die vielleicht wenig miteinander zu tun. Aber über diese zentralen Themen Mensch, Identität, Darstellung, Repräsentation oder auch Inszenierung kommen die dann doch zusammen und es entstehen, wie ich finde, zumindest ganz interessante und veränderte Perspektiven.
So geht es im ersten Raum der Ausstellung gleich um Inszenierung in der Darstellung. Wie auf dem Selbstporträt von Moholy im Kimono schauen alle Porträtierten die Betrachtenden direkt an. Neben 2 Fotografien von Moholy hängt Paula Modersohn-Beckers Mädchenbildnis mit gespreizter Hand vor der Brust. Daneben Andy Warhols Siebdruck von Marilyn Monroe. Es ist schnell ersichtlich, wie unterschiedlich die dargestellten Personen inszeniert wurden. Zumal, wenn der Blick auf die Werke fällt, auf denen Männer dargestellt sind. Wie bei Heinrich Maria Davringhausens Herrenbildnis. Der Porträtierte schaut wie von oben herab auf den Betrachter, während man sich bei den Frauendarstellungen auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes eher auf Augenhöhe mit den Porträtierten befindet.
Die Männer werden dandyhaft, sehr repräsentativ, im Grunde genommen sehr stark mit diesem sozialen Status dargestellt. Auf der anderen Seite die Frauen, die sind in der Epoche gar nicht so weit entfernt, also die entstehen im Grunde genommen fast zeitgleich, aber Sie sehen, das ist eine andere Bildsprache, die werden anders dargestellt.
Sanele Moholy ist die einzige nicht weiße Person, die in der Ausstellung zu sehen ist. Es geht also nicht nur um die Frage, wie jemand porträtiert wird, sondern auch wer. Ein Thema, das sich auch in Paula Modersohn-Beckers Bildern findet.
Sie zeigt Kinder, sie zeigt alte Menschen, sie zeigt auch Arme, also die Armhäuslerin beispielsweise. Eigentlich also Menschen am Rande der Sichtbarkeit, die vielleicht sonst nicht bildwürdig waren, die setzt sie jetzt hier in Szene.
Die weiteren 4 Räume beschäftigen sich mit Körpersprachen, mit Aktmalerei, innerer Versunkenheit und Intimität und Nähe. Es gelingt Storm, in allen Räumen neue Perspektiven auf bekannte Porträts zu eröffnen. Wie bei Vincent van Goghs Bild »Kopf einer holländischen Bäuerin«. Die Bäuerin trägt eine weiße Haube. Das Gemälde hängt im letzten Raum, gleich neben einem Selbstporträt von Sanele Moholy. Auf beiden Bildern entsteht durch den Ausdruck der Porträtierten eine große Nähe zum Betrachtenden.
Sanele Moholy inszeniert sich hier mit diesem direkten Blick und hat in ihrem Haar auch turbanartig geformt diese aus Kunststoff gearbeiteten Duttkissen, die als Frisierhilfe benutzt werden.
Wie in einigen ihrer Werke thematisiert Moholy hier geschlechterspezifische Attribute.
Es gibt auch Bilder, wo Putzschwämme und Wäscheklammern verwendet werden, also auch Objekte des Haushalts, auch weiblich konnotiert. Und damit rekurriert sie beispielsweise auf die Geschichte der schwarzen Hausangestellten in ja vornehmlich weißen Haushalten. Ihre Mutter hat 40 Jahre in einem weißen Haushalt in Südafrika gearbeitet.
Neben diesen neuen Perspektiven zeigt die Ausstellung im von der Heidt-Museum außerdem Leerstellen der eigenen Sammlung. Etwa, wenn es um die Darstellung von People of Color oder Kunst von weiblichen oder non-binären Personen geht. Aber die Fotografien von Sanele Moholy sind ein erster Schritt, diese Lücke zu füllen.
Die Ausstellung Fremde sind wir uns selbst im Wuppertaler von der Haidt Museum ist ab dem Wochenende bis zum 29. Januar zu sehen. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Hans von Trotha.
Kennen Sie Fasch? Céline? Die Adresse Blabber 1? Klärt sich alles am Ende des Tages. Fangen wir mit Fasch an. Johann Heinrich, geboren 1688 in Buttelstedt bei Weimar, Komponist. Und wie? Mindestens 3 Opern, mindestens 2 Kantatensätze, fast 100 Orchestersuiten, gut 20 Sinfonien, 67 Konzerte, referiert Elmar Krekeler in der Welt. Und er sei besser gewesen als Bach, hat mal ein Zeitgenosse behauptet. Er hätte vielleicht zumindest berühmt werden können wie sein Freund und Förderer Georg Philipp Telemann. Sie wissen schon, der aus dem alten Geigerreim »Wer gar nichts kann, spielt Telemann«. Auf Fasch hat keiner etwas gereimt. Für besser als Bach kann ihn halten, wer mag, weil der Großteil der Notenstapel nicht mehr existiert. Immerhin macht Elmar Krekeler einen listigen Vorschlag. Jedes zweite, vierte brandenburgische Konzert durch Fasch ersetzen. Merkt nicht jeder, meint Krekeler, und würde helfen, fügt er hinzu. Und man wird ja träumen dürfen. Lassen wir ihn träumen und schlagen das FAZ-Feuilleton auf. Wenn Fasch besser ist als Bach, ist Céline womöglich besser als Proust? Nicht, dass das da behauptet würde, aber immerhin dies. Céline gilt neben Proust als der bedeutendste französische Romancier des 20. Jahrhunderts. Ein rechter Kotzbrocken war er trotzdem. Marc Zitzmann fasst es so. Louis-Ferdinand Auguste Destouches, alias Céline, war als Autor antisemitischer Pamphlete und notorischer Nazi-Kollaborateur 11 Tage nach der Landung der Alliierten in der Normandie mit Frau Carter und Goldmünzen ins zusammenbrechende Hitlerreich geflohen. Bis zu seinem Tod 1961 wetterte er gegen, Zitat, Säuberer, die seinerzeit seine Wohnung verwüstet und dort Schriften zuhauf vernichtet hätten. Vor einem Jahr sind nun Céline-Manuskripte aufgetaucht. Dahinter verbirgt sich ein regelrechter Krimi, den Marc Zitzmann aufrollt. Wobei nicht alles gleichermaßen meisterlich ist. Manches, zitiert Zitzmann, die französische Presse sei als Dokument gewichtig, aber als unsterbliches Meisterwerk zu leicht. Womit wir gleich wieder bei Fasch und Bach wären, wenn wir wollten. Aber wir fahren lieber mit Gustav Seibt auf dem Fahrrad in den Wald. Tief in seinen Wald, wie die Süddeutsche titelt. Ziel Blabber 1, irgendwo am Westrand der Beeskower Seenplatte. Hier hat Günther de Bruijn 18 Jahre lang gelebt und geschrieben. Angesichts des kleinen Hauses im Wald wird Gustav Seibt streng. Wer sich jetzt nicht an Erzählungen von Josef von Eichendorff, Friedrich de la Motte Fouquet und Wilhelm Raabe erinnert, kennt die deutsche Literatur nicht. Seibt fügt hinzu, die Grundfläche sei kleiner als Arno Schmidts Bargfeld. Halten Sie Ihre Bibliothek bereit, wenn Sie die Feuilletons aufschlagen. Am Ende des Tages kommt bei Gustav Seibt ein veritabler Forschungsauftrag heraus. Der Schriftsteller in seiner Zeit am Beispiel des exemplarisch Randständigen, das Hart der Erforschung. Wir werden berichten. Apropos am Ende des Tages. Damit hat sich dieser Text im Angesicht der Taz-Kultur ins Ausgeschossen, was er in Wahrheit mit dem blöden Telemann-Reim schon viel früher getan hat. Aber jetzt am Ende von Tag und Text noch der Hinweis, dass sich die Taz-Floskelkritik der Floskel am Ende des Tages, kurz AEDT, annimmt, mit der schlichten Botschaft einfach weglassen. Um dann ein Beispiel zu bringen, aus dem man es sich dann doch nicht wegdenken mag. Nehmen wir, heißt es da, damit wir nicht immer wie ostdeutsche Montagnazis auf der Politik herumhacken, einen schönen Satz des grundsympathischen Eintracht-Frankfurt-Präsidenten Peter Fischer. Wenn du einmal die Chance hast, im Supercup-Endspiel zu spielen, gegen Real Madrid, nicht gegen die Wetterau, Real Madrid, wenn du dann noch da unten auf dem Platz die Auszeichnung als bester Spieler der Europa League bekommst, vor 500 Ländern, die irgendwo gucken, und du machst das nicht, dann merke ich doch, wie versaut das Geschäft am Ende des Tages ist. Und wir merken, wie schön ein Satz wird, wenn Begeisterung ihn schreibt, sogar mit AEDT.
Hans von Trotha war das mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.